Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Und damit herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Und das nächste Kapitel Documenta, das werden wir hier in dieser Sendung öffnen müssen. Die wichtigste deutsche Kunstausstellung hat keine Findungskommission mehr. Also niemanden mehr, der die Kuratorinnen und Kuratoren für die nächste Ausstellung aussucht. Das beschäftigt uns gleich. Außerdem erzählen wir die Geschichte einer berühmten Musikerin, die ein Leben lang behauptet hat, Indigene zu sein. Dann reden wir mit Sebastian Krumbiegel, dem Sänger der Prinzen, der sich gegen immer heftigere Angriffe von Neonazis wehren muss und sich trotzdem nicht einschüchtern lässt. Und wir eröffnen die älteste Kunstmesse der Welt. Und ins Theater gehen wir auch noch in Bonn. Was müssen wir beobachten bei der vielleicht wichtigsten Kunstausstellung der Welt, ganz sicher der wichtigsten Deutschlands, nämlich eine tiefgehende Krise, die offenbar kein Ende findet? Die Findungskommission der Documenta ist vollständig zurückgetreten. Die ersten beiden haben sie schon getan. Am Beginn dieser Woche darüber haben wir berichtet, auch gesprochen ausführlich. 6 waren es insgesamt, 4 sind übrig geblieben und jetzt haben die anderen 4 auch zurückgezogen bei dieser Documenta-Findungskommission. Nach vielem Streit um BDS, um Antisemitismus, um überhaupt das, was da in Kassel eigentlich läuft bei der Vorbereitung der nächsten Documenta. Also keine Findungskommission in dieser so wichtigen Ausstellung. Stefan Goldorf ist unser Kulturkorrespondent. Ist das folgerichtig, dieser Komplettrücktritt?
Ja, wenn Sie mich das persönlich fragen, dann finde ich das schon sehr folgerichtig. Denn die Frage war ja nach den beiden Rücktritten vom Wochenende, wie kann es jetzt weitergehen? Und da gab es verschiedene Optionen, entweder mit den restlichen 4 weitermachen oder 2 nachwählen oder komplett neu anfangen. Und letztlich war man in Kassel in der Geschäftsführung noch im Findungsprozess, als die 4 gesagt haben, also wir haben die Entscheidung schon getroffen, mit uns geht's nicht weiter, wir sind der Meinung, dass wir so nicht mehr vernünftig arbeiten können.
In dieser Documenta-Pressemitteilung wird kein konkreter Grund für diese 4 tatsächlich angegeben, aber es liegt ja offenbar nahe, dass eine Arbeit so einfach in diesen Umständen nicht mehr möglich ist, oder? So darf man das verstehen, oder?
Naja, es gab eine ganz gute Begründung eigentlich schon beim ersten Rücktritt, nämlich bei Bracha Lichtenberg-Ettinger am vergangenen Freitag. Die hat gesagt, als Israelin, also erstens habe ich im Moment überhaupt nicht den Kopf. Also ich bin mit ganz anderen Dingen hier in Israel beschäftigt. Ich hatte um Verschiebung von Sitzungen gebeten, dem ist nicht stattgegeben worden. Also es hat ganz praktische Gründe, aber eben auch sehr grundsätzliche. Sie hat nämlich in ihrer Erklärung auch gesagt, die Kunstwelt ist am Boden, die Kunstwelt ist zersplittert und das bedeutet ja in der Konsequenz eigentlich, die Kunstwelt, wer immer das auch ist und die Documenta gehört zweifelsohne dazu, muss sich mal erst neu sortieren, muss sich überlegen, was sie überhaupt noch kann, was sie überhaupt noch will, wie sie sich von diesen ständigen Debatten um Antisemitismus und die Frage, wen unterstützt man und dem Bekenntniszwang und jede Äußerung wird auf die Goldwaage gelegt, wie man sich von dem frei machen kann und ob es tatsächlich überhaupt auch noch die Kunst ist, die auf so gravierende weltweite Probleme im Moment Antworten geben kann.
Das ist ja eben die große Frage auch tatsächlich. Und ja, die Documenta ist ja noch bei weitem nicht die einzige, Sie haben es schon angedeutet, die einzige Kunstinstitution, die sich mit der BDS-Antisemitismus-Debatte auseinandersetzen muss. Wir haben es gehört, wir haben auch darüber berichtet. Museum Folkwang Essen zum Beispiel war ein aktuelles Beispiel. Da hat ein amerikanischer Gastkurator gekündigt, weil er auf Instagram für die BDS-Bewegung geworben hat. Also, ist der Nahostkrieg jetzt auch, der vielleicht die ganze Debatte noch einmal verschärft, ist er dabei, den Kunstbetrieb auf Dauer zu verändern?
Also es gab heute 2 große Ereignisse, bei der sich Menschen aus der Kunstwelt getroffen haben. Das eine war nach 3 Jahren die Wiedereröffnung des Museums Kunstpalast in Düsseldorf und das andere war die Eröffnung der Art Cologne, über die Sie ja auch gleich noch berichten werden. Und ich habe ganz viele Stimmen auf beiden Ereignissen gehört, die gesagt haben, also ob die Documenta überhaupt wieder auf die Beine kommen wird, nach dem Skandal der letzten Ausgabe und nach offenbar nicht vorhandenen Strategien, sowas für die Zukunft zu verhindern, das sei ja noch sehr fraglich. Wenn man sich anguckt, dass eben dem Museum Folkwang auch ein Shitstorm entgegengeweht ist, wenn man sieht, dass es eine Liste gibt, die gibt schon seit 2021 im Internet, da wird dezentral in einem Google-Dokument im Internet aufgelistet, welche kulturelle Institution sich im Moment wie verhält und da gibt es dann vier Kategorien, nämlich Support, Silent, Censorship oder Pro-Zionist, also Support für die Palästinenser und Pro-Zionist dann natürlich Unterstützung für Israel. Und dass da ganz, ganz viele deutsche Institutionen von der Bauhaus-Uni Weimar über die Kunstsammlungen Dresden, das Maxim-Gorki-Theater, die Wiener Festwochen, das Goethe-Institut an einem öffentlichen Pranger stehen, dann ist das tatsächlich nichts, in dem ich als Kurator, als Direktor, als Intendant, als Regisseur irgendwie noch mit freiem Kopf tatsächlich drüber nachdenken könnte. Es müsste einen Neustart geben. Die Frage ist nur, Herr Balzer, wo kann der herkommen? Von der Biennale in Venedig vielleicht im nächsten Jahr, wo sich die Kunstwelt tatsächlich trifft, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit man zusammenkommt. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Sehr hoffnungsfroh bin ich da allerdings im Moment auch nicht.
Oder vielleicht von der nächsten Documenta. Wie geht es jetzt eigentlich praktisch weiter, wenn diese wichtigste Kunstausstellung Deutschlands, vielleicht auch eine der wichtigsten der Welt, keine Findungskommission mehr hat und ja eigentlich angekündigt war, dass spätestens Anfang des nächsten Jahres die Kuratorinnen und Kuratoren für die nächste Documenta feststehen?
Na, ich glaube, das kann man beruhigt knicken. Es heißt jetzt heute in der Pressemitteilung, dass man den Prozess ganz neu beginnen will. Und das bedeutet eine neue Findungskommission finden. Man hat davor allerdings noch was anderes geschaltet. Es war ja schon nach dem Eklat der Documenta 15 gesagt worden, wir müssen neue Strukturen schaffen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat das auch mit einer Drohung verbunden. Wenn das nicht geschieht, gibt's von mir kein Geld mehr. Da ist auch noch nicht viel passiert, auch nicht von Seiten Frau Roths. Und das will man jetzt als erstes mal in Angriff nehmen und danach dann über eine künftige folgende Findungskommission entscheiden. Also früher, ich denke mal, es wird Sommer oder Herbst werden. Und ob dann tatsächlich die nächste Documenta wie geplant auch wieder im Fünfjahresrhythmus stattfindet, das ist dann die nächste große Frage.
Das sieht nach einer der tiefsten Krisen der Documenta aus, glaube ich. Und wir werden sehen, wie sie da rauskommt, vielleicht auch erneuert. Hoffen wir das Beste, bleiben wir optimistisch. Stefan Koldorf, Kulturkorrespondent hier bei uns. Ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung und Hintergründe.
Ja, gern, gerne.
Und man kann schon sagen, dass es Spannungen überall im Land gibt, nicht nur zu spüren bei den Auswirkungen des Nahostkriegs, sondern zum Beispiel auch beim Erstarken rechter und rechtsextremer Bewegungen, wo Antisemitismus ja traditionell hierzulande sowieso schon immer verwurzelt war. Rechtsaußenaktivisten sind dafür bekannt, ihre Gegner direkt anzugehen und zum Teil auch zu bedrohen. Das betrifft auch prominente Künstler. Aktuellster Fall ist der Sänger der Leipziger Erfolgsband Die Prinzen, Sebastian Krumbiegel. Mit ihm sind wir jetzt am Telefon verbunden. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Balzer.
Sie sind fast auf dem Weg nach Greifswald. Morgen wollen Sie dahin, in Mecklenburg-Vorpommern, wo Sie lesen werden aus Ihrem Buch Courage zeigen, warum ein Leben mit Haltung gut tut. Sie engagieren sich ja gegen Rechts und für Demokratie und Vielfalt. Und Ihre Lesung stand vor der Absage wegen Drohungen von Rechts. Jetzt findet sie doch statt. Was genau war da passiert?
Ja, es gab für dieses Boddenhus, wo die Lesung stattfinden sollte und jetzt auch stattfindet, es gab da Drohungen von Leuten, die gesagt haben, die wollen das nicht, dass da jemand wie ich liest und Musik macht, dass da Kultur stattfindet, die eben in irgendeiner Weise auch politisch sich positioniert. Und mich rief mein Booker an, mein Agent an und sagte, hey, die haben abgesagt. Und da habe ich ihm gesagt, wieso das? Und er hat ja gesagt, ja, weil die eben irgendwie bedroht worden sind. Und da habe ich gesagt, das können wir uns doch nicht gefallen lassen. Das ist doch irgendwie, es wäre doch das falsche Zeichen, da zu sagen, wir ziehen jetzt hier den Schwanz ein und gehen wie ein geprügelter Hund vom Hof. Und ich habe dann mit der Veranstalterin telefoniert und habe sie gebeten, dass wir das doch machen. Und sie hat sich dann da auch dazu überreden lassen. Weil man muss natürlich auch verstehen, dass die von dem Haus auch Angst haben, weil da ist ein Altenheim angeschlossen und die machen sich da Sorgen, dass es da irgendwelchen Stress gibt, dass es da Randale gibt. Aber ich habe einfach gedacht, das wäre der Anfang vom Ende, wenn wir uns von irgendwelchen Leuten, und ich sage das mal so hart, von irgendeinem Mob vorschreiben lassen, wo Kunst und Kultur, welchen Inhalts auch immer, stattfinden kann. Ja. Und das für mich, das Erschreckende ist wirklich, wie mächtig da mittlerweile die Leute sind und wie weit in der Mitte der Gesellschaft die auch angekommen sind.
Aber haben da, wenn ich da kurz, ich da kurz einhaken, reichen da gute Worte von Ihnen, ermutigende Worte, oder muss dann auch einfach vor Ort ganz praktisch die Sicherheit erhöht werden?
Ich gehe davon aus, aber also wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat und da gibt es eine Kunstfreiheit und da gibt es eine Meinungsfreiheit und wenn eine Veranstaltung stattfindet, dann glaube ich auch, dass die geschützt wird. Also ich finde das zwar gruselig, dass das so sein muss, aber ich kenne das von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, dass die in den letzten Jahren nur noch mit Schutz unterwegs waren. Also ob das jetzt Danger Dan ist, der wegen seines Kunstfreiheitsliedes angegriffen worden ist, oder ob das, was weiß ich, Jan Böhmermann ist, der sich mit verschiedenen Leuten angelegt hat, dass da wirklich Drohungen aus verschiedenen Ecken kommen und dass die Leute nur noch mit Polizeischützen unterwegs sein können. Davon gehe ich bei mir überhaupt nicht aus. Und ich hätte das auch nie für möglich gehalten, dass ich mal in so eine Richtung denke. Und muss auch ehrlich sagen, ich bin da auch wirklich nicht ängstlich, was nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt irgendwie hier ein heldenhafter Typ bin. Das bin ich garantiert nicht. Aber ich glaube, dass ich weiß, wo ich stehe. Ich weiß, ich bin kein Radikaler. Ich weiß, ich bin ein Mensch, der sich für freiheitlich-demokratische Grundwerte einsetzt und der das vielleicht auch mit der Erfahrung macht, dass er im Osten groß geworden ist. Und bin gerade, ich war da ehrlich geschockt. Ich habe da echt gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Und das können wir uns nicht gefallen lassen. Und ich bin sehr froh, dass wir das morgen stattfinden lassen.
Eine ähnliche Debatte gab es ja auch schon zum Beispiel bei Feine Sahne Fischfilet, wo es ja auch Drohungen von rechts gab bei dieser Band und dann auch Absagen. Also es ist ja etwas, was schon, glaube ich, seit Jahren gerade die Musikszene zum Beispiel beschäftigt. Haben Sie den Eindruck, dass das heftiger geworden ist, die Drohungen von rechter Seite, heftiger, bedrohlicher, dass weniger gegen sie angegangen wird?
Ja, definiere rechte Seite. Ja, das ist ja eben genau das, was mich umtreibt. Dass ich
rechtsextreme Seite, rechtsradikale Seite. Ich glaube, so kann man
sagen. Ja, das meine ich aber genau, weil das, ich glaube, das ist ja zu kurz gegriffen. Also wenn wir über die 90er Jahre nachdenken, über die sogenannten Baseballschlägerjahre, da war das ganz klar definiert, wer rechts ist und wer links ist. Und da zurzeit ist es ja leider so, dass die sprichwörtliche bürgerliche Mitte immer weiter nach rechts rückt und dass viele Dinge heute sagbar sind. Wenn wir haben gerade über die Dokumente gesprochen, wir haben gerade über Antisemitismus gesprochen. Wenn es heute wieder so ist, dass dass in Berlin an Häuserwände Davidsterne gemalt werden, wo jüdische Menschen wohnen, dann hat sich da eine Menge getan. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass in den letzten Jahren, und damit meine ich jetzt nicht die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre, sondern ich meine wirklich die letzten 30 Jahre, dass da dieses ganze Problem mit Rechtsradikalismus zu wenig ernst genommen worden ist, dass die Dinge kleingeredet worden sind. Und wir warnen schon sehr lange vor diesen ganzen Dingen. Und also viele Freundinnen und Freunde, die ich habe, viele Musikerinnen und Musiker, wir machen in Leipzig ein Festival, das heißt Leipzig zeigt Courage, das machen wir seit Mitte, Ende der 90er Jahre. Und wir merken von Jahr zu Jahr, dass wir immer aktueller werden mit dem, was wir da machen. Und hatten zwischendurch eben auch Phasen, wo wir einen Kopf geknallt gekriegt haben. Hör doch mal auf, das ist doch voll 90er, das ist doch überhaupt nicht mehr en vogue, das ist doch überhaupt nicht mehr nötig.
Also die Frage auch nach dem Engagement, von Kunst. Also wenn man, ich sag mal, auch aktivistisch unterwegs ist, wie viel erreicht man damit wirklich? Erreicht man damit die Richtigen? Also die in ihre Konzerte gehen, ich glaube, die muss man nicht überzeugen, oder?
Nö, das nicht unbedingt. Das ist natürlich, also Kraftklub haben mal gesungen, Nazis ruft sich leichter, da wo es keine Nazis gibt. Und ich hatte die Diskussion auch schon mit Kollegen aus Hamburg, die gesagt haben, sie sind gelangweilt, wenn ein ganzer Saal Nazis rausbrüllt. Wo ich dann gesagt habe, kannst du auch gut sagen hier bei dir in St. Pauli oder im Schanzenviertel. Das ist in Sachsen was anderes. Und natürlich können wir immer in irgendwelche linken Jugendzentren gehen und können uns da gegenseitig bestärken. Und ich halte das auch für wichtig und richtig, das zu tun. Aber viel wichtiger ist dann wirklich in Greifswald so ein Ding durchzuziehen, weil das ist eben die Mitte. Und wenn da sich Dinge andeuten und wenn da Dinge passieren, wie das jetzt eben der Fall hätte sein sollen, dass so ein Ding abgesagt wird, weil die Veranstalter kalte Füße kriegen und Angst um ihre Klientel haben und weil die Leute die Karten zurückgeben, weil sie Angst vor irgendwelchen Übergriffen haben, dann sollte man da ganz klar sagen, wir sollten diesen Raum nicht, ich hätte fast gesagt, kampflos übergeben. Also da bin ich aber fest von überzeugt. Wir müssen da aufpassen und sollten da von Anfang an ganz klar sagen, wir machen Unterhaltung, wir machen Kunst, aber für mich steckt in dem Wort Unterhaltung immer das Wort Haltung auch drin. Und für mich ist Kunst immer in irgendeiner Weise auch politisch. wir sollten uns da nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen und sollten da ganz klar sagen, wir ziehen das durch. Und ich bin sehr froh, dass die Veranstalterin vom Boddenhus da gesagt hat, yeah, ich bin dabei. Und das ist bestimmt auch mutig.
Ja, und am Samstag gehen Sie dann ja noch einen Schritt weiter und spielen in Schleusingen in Thüringen, dort im Landkreis Hildburghausen, wo es eine rechtsextreme Veranstaltung geben wird mit dem in Thüringen weit bekannten Neonazi Tommy Frank. Dort werden Sie auch auftreten, also direkt konfrontiert werden mit einer rechten und zum Teil auch gewaltbereiten Szene. Das geht ja noch ein Stück weiter dann.
Ja, das habe ich aber dieses Jahr schon mal gemacht in Kloster Fessrath. Das ist auch da in dieser Gegend. Und Tommy Frank macht immer irgendwelche Treffen mit irgendwelchen führenden Neonazis. Und wir wollten den Leuten damals einfach nur zeigen, dass wir wissen, wo die sind. Und ich kenne die Leute da ziemlich gut und habe vorhin schon mal gesagt, Danger Dan, über den bin ich damals dazugekommen, weil der war eigentlich eingeladen, da hinzukommen. Hatte keine Zeit, hat mich gefragt, ob ich da Bock habe, hinzukommen. Und habe das gemacht, habe die Leute kennengelernt. Und da ist natürlich wirklich, da ist Polizeischutz vor Ort. Und das geht auch gar nicht anders, weil das sind richtig gefährliche Leute da unten, ja. Und das ist was anderes als das, was jetzt in Greifswald morgen stattfindet. Das ist wirklich die Mitte. Und dass die Leute wirklich jetzt rein körperlich oder rein gewaltbereiter gefährlicher sind als die Leute morgen, das ist erstmal klar. Aber inwiefern die Gefahr da ist, dass wir uns an Dinge gewöhnen, dadurch, dass mittlerweile auch in Parlamenten oder in Talkshows Dinge gesagt werden von Rechtspopulisten, die sich immer weiter vorwagen und die immer mehr einen raushauen, um sich danach halbherzig zu entschuldigen und damit aber den gesamten Diskurs nach rechts verschieben.
Die aber zum Teil die stärksten Kräfte sind in bestimmten Bundesländern inzwischen. Sie sprechen die AfD an in diesem Fall?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist mittlerweile eine bürgerliche Mittepartei, also auf jeden Fall oder eine Volkspartei, sage ich mal lieber. Aber die stehen eben rechts außen und was die inhaltlich von sich geben, das ist zu ächten. Und da muss man ganz klar sagen, da sollte man sich dagegen stellen, wenn man ein Demokrat ist. Und ich habe es ja eben schon gesagt, ich bezeichne mich gerne als Grundgesetz-Ultra. Ich bin wirklich ein großer Fan unseres Grundgesetzes und bin ein großer Fan des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates und werde da mein Leben lang auf der Matte stehen, wenn es darum geht, das zu verteidigen. Und damit meine ich jetzt nicht, das gewalttätig zu verteidigen, um nicht falsch verstanden zu werden, weil ich werde auch oft angegriffen von Leuten oder mir wird vorgeworfen, ja, hier linksradikal und Antifa. Also was heißt denn Antifa? Ja, also ich bin, natürlich bin ich Antifaschist und Sie sind auch Antifaschist und ich gehe mal davon aus, dass die Leute jetzt auch Antifaschisten, Demokraten sind. Und selbst Michael Gräfner, der konservative sächsische Ministerpräsident, ist natürlich auch Antifaschist, weil er Demokrat ist. Und wir sollten ein bisschen aufpassen, dass wir bei dem Wort Antifaschismus oder auch bei dem Wort Antifa, das ist kein krimineller Verein. Die kümmern sich. Und das sind Leute, die auch am Ende Dinge tun, wo dann eben manchmal die Polizei versagt.
Ja. Sebastian Krumbiegel, Leipziger Musiker, Bandleader von den Prinzen, Sänger der Prinzen, um es genau zu sagen, der also unterwegs ist, jetzt auch mit seinem Buch, wo es darum geht, Courage zu zeigen, warum ein Leben mit Haltung gut tut und sich also nicht abschrecken lässt von Drohungen von rechts, zum Beispiel in Greifswald oder eben auch dann am Samstag in Schleusingen in Thüringen auftritt, um direkt auch mit der rechtsextremen Szene dort die zu konfrontieren. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Und wünsche viel Kraft auch für die nächsten Tage, die Sie vermutlich brauchen werden.
Die habe ich keine Angst.
Dankeschön, viele Grüße.
Jo, danke sehr.
Joe Cocker, Jennifer Warnes, Love Lifts Us Up Where We Belong, ein Song aus dem Jahr 83, ein Song, der einen Oscar bekommen hat, in dem Film An Officer and a Gentleman und ein Song, der geschrieben wurde von Buffy St. Marie, kanadische Musikerin und Sängerin, die eine Folklegende ist, eine Musiklegende in Kanada, in den USA, die auch Songs geschrieben hat, die Janis Joplin gesungen hat, Elvis, Donovan, Neil Diamond, viele andere. Eine Frau, die als erste Indigene einen Oscar bekommen hat. Oder halt, Indigene. Da sind wir schon bei einer der Kernfragen. Wie indigen ist sie wirklich? Sie hat nämlich behauptet, der Indigenen Nation der Cree anzugehören. Trug indigenen Schmuck und Federn im Haar, wurde zu einer wichtigen Aktivistin für die Sache der First Nations, wie ja die indigenen Kanadier genannt werden. Und jetzt zeigt eine Dokumentation, sie ist keine leibliche First Nation Angehörige, sondern eine von First Nations Angehörigen adoptierte Weiße. Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mitu Sanyal hat in ihrem Roman Identity über eine weiße Professorin geschrieben, die sich als Person of Color ausgibt. Und mit ihr sind wir jetzt verbunden. Mitu Sanyal, schönen guten Abend.
Ich grüße Sie.
Wie nehmen Sie mit dieser Kenntnis der Künstlerin, mit auch diesem großen, bedeutenden Schaffen, mit ihrem Aktivismus über Jahrzehnte hinweg diese Geschichte wahr?
Ach, sie bricht mir vollkommen das Herz, denn Buffy Summery ist ja für mich persönlich so wichtig gewesen. Ich kann mich noch daran erinnern, sie als Kind in der Sesamstraße gesehen zu haben. Das war die erste Person of Color, die ich im Fernsehen gesehen habe. Und dann taucht die in der Sesamstraße in meinem Programm sozusagen auf in den 70er Jahren, hat mich als Kind angesprochen und über First Nation Americans aufgeklärt und wirklich wunderbare Dinge gemacht. Und deshalb finde ich es im Moment wirklich so ein bisschen, was war das Erkenntnisinteresse von CBC News, jetzt diesen Fall aufzudecken? Weil der ist ja deutlich komplexer, als er dargestellt wird.
Ja, ich meine, die Reaktionen aus der indigenen Community, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja auch sehr wichtig durchaus, das erstmal wahrzunehmen. Die scheinen ja sehr unterschiedlich zu sein. Ne? Die einen sagen, ja, sie gehört dennoch zu uns, die Überlieferung ist mündlich, sowas wird nicht in schriftlichen Akten festgehalten. Die anderen sagen, sie kann uns gar nicht verstehen, weil sie nicht Teil der jahrhundertealten Leidensgeschichte ist. Sie könne sich jederzeit davon befreien, weil sie eben eine andere, auch zum Teil biologische Herkunft hat. Wohin neigen Sie?
Also erstmal, als Buffy Summery berühmt geworden ist, war sie ja bereits von einer Cree-Familie adoptiert worden, als Erwachsene. Aber sie war adoptiert worden, weil diese Familie dachte, sie könnte ihr Kind sein, das ihnen damals gestohlen wurde. Es gab ja die Kinder aus diesen Familien wurden ja rausgerissen, um dann in weißen Familien zwangsamerikanisiert, kanadisiert zu werden. Zivilisiert wurde das ja damals genannt. Deshalb, also, dass es eventuell auch einfach einen Teil in ihr gab, der diese Geschichte geglaubt hat. Das glaube ich tatsächlich. So, das heißt, sie ist nicht an die Öffentlichkeit gegangen und hat über ihr komplettes Leben gelogen, sondern die Geschichten sind halt sehr vereinfacht worden. Was das riesige Problem daran ist, dass ihre Familie zum Beispiel sagt, irgendwie, Entschuldigung, wir können selber sagen, wer zu uns gehört. Wir haben andere traditionelle Formen von Gemeinschaft und Familie, die wenig über Blut gehen, sondern auch über wen wählen wir und wir haben sie gewählt und dass das halt in diesem Enthüllungsteil, in dieser Enthüllungssendung komplett übergangen wurde. Da wurde nur gesagt, nein, sie hat gelogen. Und da wurde auch nicht gesehen, es gibt verschiedene Formen, auch die Wahrheit zu erzählen.
Nun scheint es ja immer dringlicher auch zu sein, in der Debatte tatsächlich die Herkunft genau zu bestimmen, um eben auch eine gewisse Autorität herzustellen, ob man eben für eine Gruppe, gerade für eine marginalisierte Gruppe, sprechen kann. Wie wichtig ist denn, und das beschäftigt Sie ja auch in Ihrem Erfolgsroman Identity, wo es ja auch um eine weiße Professorin geht, die sich als Person of Color ausgibt, wie wichtig ist denn die biologische Herkunft für Glaubwürdigkeit, für eine glaubwürdige Identität?
Ich glaube, es geht eben nicht darum, irgendwie, wie ist man geboren, um für andere sprechen zu können, sondern es geht halt darum, dass es Positive Discrimination gibt. Gerade in Amerika und Kanada gibt es halt für diese massiv diskriminierten Gruppen Stipendien, es gibt irgendwie Professuren und so weiter, die für die reserviert sind. Und einen Teil davon hat sie bekommen. Aber die andere Sache ist, sie hat ja auch ganz viele Scholarships, also Stipendien selber gespendet. Sie hat unglaublich viel Geld für irgendwie Native American Interessen und Aktivitäten immer gespendet. Also das, wenn sie etwas genommen hat, unrechtmäßig, dann hat sie es wirklich in vielfacher Form zurückgegeben. Was es aber sagt, ist, was für ein unglaublich rassistisches Land Amerika ist. Ne? Also, dass es eventuell eine Person braucht, die eben nicht als Cree aufgewachsen ist, um als Cree anerkannt zu werden, um überhaupt, ne, das ist die erste First Nation American ist, die einen Oscar bekommen hat. Das kann doch nicht sein. Das liegt ja nicht daran, dass die anderen nicht gut genug waren, sondern es liegt ja an dem Bias in diesem Hollywood-System.
Nun ist die Frage, wie man damit in der Öffentlichkeit, wenn man zum Beispiel, also wenn ich jetzt mich mal nehmen würde, ich gehöre eher zu einer Mehrheit als weißer westeuropäischer Mann, wie man dann tatsächlich mit Menschen umgeht, die ihre Identität eben aus einem Selbstfindungsprozess heraus definieren und so wie eben wie Buffy St. Mary, und sie wird nicht der letzte Fall sein und wir haben ja vorher auch schon viele andere Fälle erlebt, wie geht man dann damit um? Als Mehrheit.
Das Problem ist, genau, es gibt halt diese Fälle und das Problem ist ja, dass es ganz, ganz lange so war, dass Weiße sich dann mal eben irgendwie Blackfacing oder irgendwie Redfacing gemacht haben, in die Südstaaten oder in die Reservate gefahren sind und dann die authentische Erfahrung erzählt haben, weil sie es ja viel, viel besser konnten. Also, dass diese Stimmen nicht gehört wurden. Und deshalb hat natürlich genau das einen ganz bitteren Beigeschmack. Und wenn es diese rassistische Geschichte nicht gäbe, die wirklich grauenerregend ist und die muss man ernst nehmen, dann wären so Fälle wie Buffy Samurai, die wirklich ein Grauzonenfall ist. Ne, da kann man nicht sagen, sie hat gelogen, sie hat nicht gelogen, es ist eine super komplexe Geschichte. Die andere Sache ist aber auch, ich glaube, in jeder Biografie ist ein Aspekt von Fiktion. Also wir müssen uns unsere Geschichte erzählen, wir betonen bestimmte Aspekte, wir übergehen andere Aspekte, wir kennen viele Sachen auch nur aus den Erzählungen. Also der Gedanke, dass alles so eins zu eins belegbar ist, der ist auch eine Illusion.
Aber andererseits gibt es ja dann viele, wie zum Beispiel der Fall von Fabian Wolf, der sich als jüdischer Publizist ausgegeben hat, die daraus ja auch eine gewisse publizistische zum Beispiel Autorität ableiten. Oder eben die nicht schwarze Kulturwissenschaftlerin Rachel Dolezal, die, glaube ich, auch als Vorbild dienen könnte für ihre Hauptfigur in ihrem Buch.
Das Vorbild ist, die definitiv. Vorbild ist.
Ich habe es jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, weil ich mich nicht kann. Da wollte ich mich wirklich sehr vorsichtig ausdrücken, die sich jeweils als Schwarze ausgegeben hat. Also wenn man wirklich auf einem falschen Ticket fährt, komplett, und damit auch eine Öffentlichkeit und eine gewisse Autorität für sich zu nutzen weiß, ist das dann verwerflich?
Also erstmal bin ich ja total froh darüber, dass es einen kulturellen Wert hat, zu einer marginalisierten Gruppe zu gehören. Das war ja nicht immer so. Und als Buffy Samurai damit angefangen hat, Anfang der 60er Jahre, war halt das Gegenteil der Fall. Also man hat halt seine Karriere eher gestoppt, wenn man First Nation American Heritage für sich beansprucht hat. Und das ist ja, da hat sich etwas bewegt. Also eigentlich ist es ein Zeichen dafür, dass wir als Gesellschaft uns nach vorne bewegen. Natürlich, also Leute bekommen Vorteile für etwas, was sie nicht sind. Und dann wird es halt plötzlich aber ganz, ganz schwierig. Also ne, irgendwie, wie können wir beweisen, dass wir sind, was wir sind? Also ne, also sogar ich als Frau, ich könnte ja nicht für alle Frauen sprechen. Ne? Ich habe ja überhaupt nicht von allen die schriftliche Einwilligung. Ich weiß auch gar nicht, was alle anderen Frauen denken oder alle anderen Menschen mit irgendwie Mixed Race, indischer und polnischer Familiengeschichte oder. Also es wird ganz schnell ganz schwierig, aber dass es uns so bewegt, liegt ja halt tatsächlich daran, dass uns allen immer gesagt wurde, du kannst nicht drüber sprechen, liebe Miet, wenn du über Rassismus reden möchtest oder über was auch immer, du bist so betroffen, lass mal die Experten drüber reden. Und die Experten waren immer weiße Männer, weil der Gedanke war, Weißsein ist universell, die können sich in alles reinversetzen und die anderen können höchstens über sich selbst reden. Und wenn dann noch, weil es auch noch über diese Gruppe geredet haben, dann war dieses, dann lass uns doch wenigstens über das, worüber wir reden dürfen, auch noch selber reden. Und da ist tatsächlich an Buffy Samurai, merken wir halt die rassistische Struktur. Und wir müssen eine Struktur ändern. Es muss mehr dieser Rollenmodelle geben. Es ist wirklich, ich weiß, für wie viele Menschen sie unglaublich wichtig war, welche Türen sie geöffnet hat. Und ich hoffe einfach sehr, dass diese Türen jetzt nicht geschlossen werden durch diesen Skandal, den ich auch extrem, unsensibel aufbereitet finde.
Aber ich hoffe, wir haben
vielleicht. Also nicht von uns, sondern von CBC News.
Wir beide haben vielleicht versucht, das ein bisschen zu differenzieren. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für das, was Sie hier auch an Hintergründen nochmal dargelegt haben und für Ihre Sicht auf die Dinge. Mitu Sanyal, die Autorin des Buches Identity. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Und dann müssen wir alle Universal Soldier hören, was
zum
ja
Beispiel
auch ein Song von
Donovan
Buffy
auch. Ja, wir haben aber noch einen dabei von ihr selbst, nämlich Until It's Time for You to Go. So heißt dieser Song von Buffy St. Marie, die kanadische Musikerin, die also jedenfalls keine gebürtige Indigene zu sein scheint und jetzt mit Vorwürfen leben muss, dass dies der Fall ist. Ich danke Ihnen sehr, Frau Sanyal, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Neugebauer.
Die russische Antikriegsaktivistin und Künstlerin Alexandra Skotschilenko ist von einem Gericht in ihrer Heimatstadt St. Petersburg zu 7 Jahren Straflager verurteilt worden. Der Frau wird vorgeworfen, im Frühjahr 2022 Fake News über die russische Armee verbreitet zu haben. Die Verteidigung sprach von einer Kunstaktion, die durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sei. Frank Eichmann.
Bestraft wurde, was nach einer Bagatelle klingt. Die 33-jährige Künstlerin Alexandra Skotschilenko hatte kurz nach Kriegsbeginn in einem St. Petersburger Supermarkt Preisschilder ausgetauscht. Gegen Botschaften mit Informationen über den Krieg gegen die Ukraine, die Zahl der Opfer und dem Aufruf zum Kriegsende. Eine Rentnerin beschwerte sich über die Aktion. Kurze Zeit später wurde Alexandra Skotschilenko festgenommen. Trotz angeschlagener Gesundheit saß sie seither in Untersuchungshaft.
Nach jahrelanger Schließung und großem Umbau steht der Kunstpalast in Düsseldorf vor seiner Neueröffnung. Vom 21. November an werden in 49 Sälen rund 800 Kunstwerke und Designobjekte vom Mittelalter bis zur Gegenwart neu präsentiert. Ausgewählt wurden die Arbeiten aus den rund 130.000 Sammlungsobjekten des Städtischen Museums. Der Kunstpalast mit seiner mehr als 300-jährigen Tradition verfügt nicht nur über Meisterwerke von Rubens bis Gerhard Richter, sondern auch über eine riesige Sammlung angewandter Kunst des ehemaligen Düsseldorfer Kunstgewerbemuseums. Manche Werke waren zuvor noch nie zu sehen. Der Käthe-Kollwitz-Preis 2024 der Akademie der Künste geht an die Fotografin Candida Höfer. Laut Berliner Akademie der Künste, die den Preis vergibt, wird mit der Auszeichnung eine der weltweit anerkanntesten deutschen Fotografinnen geehrt. Candida Höfers über 5 Jahrzehnte gewachsenes Werk zähle zur fotografischen Avantgarde der Gegenwart. Ihre großformatigen Fotografien zeigen öffentliche und halböffentliche Räume markanter historischer Bibliotheken, Museen oder Opernhäuser. Die Künstlerin selbst beschreibt ihre Arbeiten nicht als Architekturfotografien, sondern als Porträts von Räumen. Der Preis wird am 13. September 2024 im Rahmen der Berlin Art Week in der Akademie der Künste am Pariser Platz verliehen.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten. Wir haben schon begonnen mit einem großen Kunstereignis der Documenta. Die nächste wird geplant, aber das wird immer schwieriger. Wir haben es gehört, die gesamte Findungskommission ist inzwischen zurückgetreten. Aber eine Sache findet immer wieder statt, nämlich die älteste Kunstmesse der Welt in Köln, die Art Cologne. Die ist heute Abend eröffnet worden, geht noch bis zum Sonntag. 1000 Kunstwerke von rund 170 Galerien oder besser gesagt 170 Galerien, die diese 1000 Kunstwerke zeigen, an 3 Tagen. Das heißt, sie ist kürzer geworden und sie ist auch ein bisschen kleiner geworden, Susanne Lohwig. Wird das begründet? Will man damit international konkurrenzfähiger werden, dass man kleiner wird und kompakter, kürzer?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel. Und ich würde sagen, wenn alles gut läuft, dann könnte das auch erreicht werden. Also es ist wie immer eine ziemlich gelungene Mischung aus etablierten und neuen Galerien. Und da gibt es ein paar ganz Alteingesessene dabei, wie Michael Werner. Der ist im 50. Jahr dabei, fast so alt wie die Messe selbst. Die ist ja 56. Und diese 170 Galerien, die sind eben aus 29 Ländern. Die meisten allerdings aus dem deutschsprachigen Raum. Also Ropatsch aus Paris ist zwar auch dabei, aber nur wenige aus den USA, aus China. Also die Konzentration auf Deutschland, Österreich, Schweiz liegt sie. Das sei ganz normal, meint Daniel Hook, der Direktor der Art Cologne.
Was die Art Cologne besonders attraktiv macht, ist, dass wir die wichtigsten deutschen Galerien auf der Messe haben. Die renommiertesten deutschen Galerien, also wie Max Hetzel zum Beispiel oder Spruce Margers ist eigentlich die einzige Mega-Gallery weltweit, die von Frauen geführt ist. Ich glaube, die Art Cologne ist jetzt sehr stabil. Es geht weiter, auch wenn der Markt jetzt langsam wird oder wenn er wieder in Schwung kommt. Es wird immer eine Art Cologne geben.
Also optimistische Töne vom Chef, aber was soll er auch anderes sagen? Er hat aber eingeräumt, Daniel Hook, dass es schon immer schwierig war, Sammlerinnen, Sammler aus der ganzen Welt nach Köln zu kriegen. Und nach der Pandemie sei das alles noch viel schwieriger geworden. Und dann gibt's ja noch die Konkurrenz mit Messen wie Art Basel. Das ist groß in Basel. Da tut man eine Menge, um den Sammlerinnen, Sammlern einen roten Teppich auszurollen. Und in Köln auch, unter anderem, indem man versucht, dafür zu sorgen, dass es gute Aufstellungen gibt rund um die Art Cologne, wo dann der geneigte Kunstinteressent noch mal rasch vorbeischauen kann. Und da gibt es ja gerade 1000 Miles to the Edge, Kaspar Königs Schenkung ans Museum Ludwig in Fazit vorgestellt. Und die Königfamilie, also die Kunstdynastie, muss man ja schon sagen, ist noch an anderer Stelle auf der Art präsent. Walter König, der große, zurückhaltendere Bruder, wird für seine Verdienste als Kunstvermittler, Buchhändler mit dem Art Cologne-Preis geehrt.
Jetzt haben wir also Daniel Hook schon gehört, den Messechef. Ist ja klar, Sie haben es ja schon erwähnt, Susanne Lohwig, dass er natürlich gute Stimmung verbreiten muss. Das ist Teil seiner Jobbeschreibung, würde ich sagen. Aber sowas muss sich dann ja auch auf so einer Messe wiederfinden, in den Gängen, an den Ständen. Wie haben Sie die Stimmung empfunden auf dieser Art Cologne?
Ja, ich würde sagen, die Galeristinnen und Galeristen, die sind doch eher verhalten optimistisch, denn die Krisen, die Kriege, die hohe Inflation, das geht alles ja auch nicht spurlos am sonst so vermeintlich resilienten Kunstmarkt vorbei, wie mir auch Elsa König von der Christine König Galerie aus Wien erzählt hat.
Bei den letzten drei Messen, bei denen wir aber nicht dabei waren, aber Paris, London und Turin, haben wir das von Kollegen gehört, dass es schwierig war. Gerade jetzt in Israel, Gaza, ganz schwierig. Aber wir sind trotzdem positiv und optimistisch.
Optimistisch für Köln und sie zeigen engagierte Kunst des ukrainischen Künstlers Nikita Kadan, unter anderem ein Werk mit einer großformatigen Aufschrift.
Trivoga ist ein Wort, das gibt es im Ukrainischen und hat zwei Bedeutungen, sowohl Angst als auch Luftalarm. Und seit dem Ukraine-Krieg hat dieses Wort Trivoga natürlich plötzlich eine ganz andere Bedeutung, weil diese zwei Bedeutungen dieses Wortes plötzlich miteinander funktionieren und korrespondieren. Angst und Luftalarm macht jetzt natürlich Sinn in diesem Kontext des Krieges.
Der Krieg macht naturgemäß eben vor den Messehallen keinen Halt. Der spiegelt sich in der Kunst wider, wenn ich auch sagen muss, dass der Krieg im Nahen Osten nicht explizit Thema war.
Das ist natürlich etwas, was man sich fragt in diesen Tagen, inwieweit das eine Rolle spielen kann auf dieser Art Cologne. Also nicht nur thematisch, was den Krieg im Nahen Osten angeht oder auch den Krieg in der Ukraine, sondern auch tatsächlich ganz praktisch. Wie ist das auf dieser Art Cologne, zum Beispiel mit israelischen Galerien?
Ich habe eine gesehen aus Tel Aviv. Die Galerie war vor Ort, es wurde Kunst ausgestellt, aber ansonsten ist es, glaube ich, ohnehin, wie gesagt, ja so ein bisschen dünn mit den Galerien, die von weiter weg kommen. Also es war zumindest nicht explizit Thema, aber es wird natürlich Thema sein, weil es wird einfach weniger verkauft, wie ja gerade schon zu hören war. Und das liegt unter anderem sicherlich auch am Krieg im Nahen Osten, die Tatsache, dass sich in den Reihen der Kunst manche nicht so dezidiert positioniert haben, ist womöglich auch immer mal wieder ein Gespräch wert.
Das betrifft Künstlerinnen und Künstler, aber die Kunst selbst, da sieht man ja schon in den letzten Jahren, dass die deutlich auch politischer geworden ist, gerade von der jüngeren Generation. Viele sagen, das ist ja fast schon Aktivismus zum Teil, wenn es um verschiedene politische Themen geht. Spiegelt sich dieser Trend auf der Art Cologne wieder?
Wie gerade zu hören, also bei Nikita Kadan spiegelt er sich wieder. Das ist quasi schon aktivistische Kunst, würde ich sagen. Aber ansonsten ist, wenn es eine Tendenz gibt, dann gibt es viel gegenständliche Malerei zu sehen. Es gibt Konzeptkunst und wenig NFTs, wenig KI-generierte Arbeiten. Also, ich weiß nicht, aktivistisch vielleicht eine Leuchtschrift bei Sprüt Magers, der Künstlerin Nora Turato, die fragt ganz explizit, who is a good boy? Also wer ist ein guter Junge? Kann man ja auch immer mal fragen in Zeiten wie diesen. Ansonsten feministische indigene Kunst. Also da ist schon eine Menge am Start neben den Picassos, Warhols, Münters und Richters.
Susanne Lohwig über die Art Cologne, die älteste Kunstmesse der Welt, die große Traditionsmesse in Köln, die ein bisschen kleiner geworden ist. Wir haben es gehört, um da sich nochmal neu aufzustellen. 1000 Kunstwerke, 170 Galerien in 3 Tagen bis zum Sonntag zu erleben. Und jetzt gehen wir gar nicht so weit weg von Köln. Wir gehen nach Bonn, ans Theater. Zu einem Theaterabend mit dem schönen Titel Wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Und das ist ein Buch von Jade Yasemin Önder, ein Erfolgsbuch aus dem letzten Jahr. Literarischer Punkrock wurde es genannt. Intensiv und einzigartig, die Literaturkritik überschlug sich. Jetzt also eine Theaterfassung. Und es geht dort um das Aufwachsen als Kind in einer türkischstämmigen Familie in Deutschland. Zum Beispiel die Geschichte von einem sehr übergewichtigen Vater, der früh stirbt, vom Entdecken der eigenen Sexualität und von einer Katze mit dem schönen Namen Köfte. Diese Theaterfassung hatte heute Abend Premiere, Uraufführung, um genau zu sein. Und Stefan Keim hat das Ganze für uns gesehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was wird da genau, ich habe es schon erwähnt, also da gibt es einen übergewichtigen Vater, da gibt es eine Katze mit dem schönen Namen Köfte. Was genau wird da auf der Bühne erzählt?
Köfte ist in der Bühnenfassung leider nicht dabei. Die hat mich nur im Roman so beeindruckt.
Schade eigentlich.
Aber es ist schon ansonsten wirklich eine Bühnenfassung, die dem Roman folgt. Der Roman ist sehr assoziativ und sprunghaft. Es geht also wirklich von der Geburt dieses türkisch-deutschen Kindes bis in die Zeit des frühen Erwachsenenseins. Und wenn sie 8 Jahre alt ist, da verliert sie ihren Vater. Nicht überraschend bei der folgenden Einspielung. Es wird von 2 Schauspielerinnen und auch einem Schauspieler gespielt.
Ich eilte zu ihm, sah die Schaukel, das Geschenk. Davon wusste ich ja nichts. Dann das Blut. Überall Blut, es sah aus wie in einem Menschenschlachthaus. Und da musste ich an das Abendessen denken. Ein Daumen hier, der andere da, eine Hand hier, die andere da, schön drapiert wie Hähnchenstreifen auf Salat.
Also eine sehr surreale Geschichte. Und das geht dann über einen großen Streit mit ihrer Mutter über mehrere Jahre hinweg, die das Kind in eine Bulimie führt. Da versucht sie mit einer ausufernden Sexualität dagegen zu steuern, bis ins am Ende so ein Komet, mit dem sie Väterlichkeit verbindet, auf die Erde zurast. Sie ist dann in Istanbul. Sie merken, da ist sehr, sehr viel drin in diesem Stück und in diesem Buch. Und da empfindet sie am Schluss so etwas wie Ruhe.
Also das ist der migrantische Aspekt vielleicht dieser Geschichte, weil bisher hört es sich für mich an wie eben das Großwerden in einer Familie mit vielen Konflikten. Also gibt es da eine ganz bestimmte migrantische Perspektive, wird das deutlich?
Die gibt es, aber sie ist mehr so ein bisschen subkutan in der ganzen Angelegenheit. Also es ist nicht das große Migrantendrama, obwohl die Regisseurin Emel Aydoudou ja auch migrantische Wurzeln hat. Also insofern finde ich es besonders interessant, dass man hier eine Geschichte erzählt, die eben für eigentlich jeden auch zutreffen kann. Und das passiert durchaus auch textkonzentriert, aber vielleicht... Wo Sie gerade direkt danach gefragt haben, da habe ich nämlich auch einen kleinen Ausschnitt aus dem Stück zu dem Thema der Zerrissenheit zwischen Kulturen.
Hinten dröhnen türkische Volkslieder mit deutschen Saufsprüchen um die Wette. Und mein linker Fuß wippt zur einen Melodie, mein rechter zur anderen.
Und genau in dieser Sekunde realisiere ich, dass ich, wie mein Opa immer zu sagen pflegte, ein Mischling aus meiner Mutter und meinem Vater bin.
Du bist ein Mischling aus deiner Mutter und deinem Vater.
Aber das nimmt jetzt nicht so den ganz zentralen Moment ein. Was ich sehr interessant finde, ist, dass sehr viel auch getanzt wird. Zwischendurch fallen die drei Darstellerinnen immer wieder auf den Boden, kommen sehr, sehr schnell wieder hoch. Das ist eben auch so ein Zeichen dieser Zerrissenheit, dieses Kampfes in das Leben hinein.
Also viel Text auch, komplexe Konstellationen. Hat sich das gelohnt, diesen Roman tatsächlich auf die Bühne zu bringen? Oder hätte man das vielleicht einfach als Originaltheaterstück nochmal neu erzählen müssen?
Also es ist interessant, weil die Autorin eigentlich diesen Roman mal als Theaterstück gedacht hat. Aber dann haben ihr alle gesagt, Mensch, das musst du als Roman veröffentlichen, was sie dann jetzt ja getan hat. Es ist so eine dichte Sprache, dass auf der Bühne schon einiges verloren geht. Zum Beispiel die Ebene des Humors. Mir ist es beim Lesen immer wieder so gegangen, dass ich gestoppt habe nach einem Satz, ihn mir nochmal durchgelesen habe, mir dann gedacht habe, was ist das für ein schräges und auch schönes Sprachbild. Das kann man im Theater natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite gelingt auch sehr viel. Es ist zum Beispiel eine großartige Ausstattung, ein wunderbares Grundbild, das die Ausstatterin Eva Lochner da gefunden hat. Und zwar ist das eine Rutsche. Die Rutsche ist eine Art rote Zunge und die kommt aus dem Maul eines sechsarmigen Monsters, das so ein bisschen aussieht wie so eine Gestalt aus einem Vergnügungspark, wie so ein großer Oktopus. Und zusammen mit dem auch sehr konzentriert spielenden Ensemble ist das eine hervorragende Aufführung, die dem Roman einiges nimmt, aber auch viel gibt. Und ich habe den Eindruck, dass diese Emel Aydoudou mit ihrem Regie-Team jemand ist, die man unbedingt mal auf eine große Bühne lassen sollte.
Also ein Name, den man sich unbedingt merken sollte, Emel Aydoudou, die Regisseurin des heutigen Abends, dieser Uraufführung der Theaterfassung des Romans Wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Allein schon dieser Titel ist ja schon ganz, ganz wundervoll. Das Romandebüt von Jade Yasemin Önder, für uns gesehen von Stefan Keim im Theater in Bonn. Vielen Dank.
Gerne, dann fallen wir jetzt, glaube ich, gleich synchron in die Presse schauen. Ne?
Das würde ich aber sagen. Und das Schöne ist, wir schauen ja immer auch nach vorne. Also schauen uns das an, was am nächsten Tag in den Feuilletons steht. Also in diesem Fall die Feuilletons vom 17. November, gelesen von Hans von Trotha.
Allmählich schält sich heraus, wie tief die Verunsicherung ist, der wir alle seit dem 7. Oktober ausgesetzt sind. Es sind vor allem Gastautorinnen und Gastautoren, die in den Feuilletons reagieren. So druckt die FAZ die deutsche Übersetzung einer Rede, die der Schriftsteller David Grossmann in Tel Aviv bei der offiziellen Trauerfeier der Kibbutz-Bewegung zum Gedenken an die Opfer des 7. Oktober gehalten hat. Er hebt mit einer suggestiven Beschreibung der Gräueltaten an, schafft es aber am Ende, so etwas wie Zuversicht zu formulieren. Die Zukunft hält für uns alle schwere Prüfungen bereit, sagt er, und einige bestehen wir bereits heute. Das zeigt sich in den Manifestationen wunderbarer, kreativer Staatsbürgerschaft, in der mitreißenden Solidarität, in der massiven zivilen Mobilmachung, mit der die Bevölkerung zu reparieren versucht, was die Regierung zerbrochen hat. Trotz allem, was geschehen ist, steigt in uns die Ahnung auf, es könnte nun möglich sein, zum zweiten Mal einen neuen Staat aufzubauen. In München hat Omri Böhm das dortige Literaturfest mit einer Rede eröffnet, die die Süddeutsche abdruckt. Er holt weit aus, fragt, kann das Erbe des Humanismus heute noch überleben? Hat der Universalismus noch Platz im geistigen Erbe der Zukunft? Oder wird er in Verruf gebracht werden, einerseits durch den Vorwurf des Rassismus und Kolonialismus, andererseits durch den des Antisemitismus? Für die Taz wandelt Dominic Johnson auf verstörenden Pfaden der Debatte. Die entschlossenste Solidarität mit Israel komme in den USA, Großbritannien und Frankreich von rechts außen. Er porträtiert den britischen Publizisten Douglas Murray, der dafür die Stichworte liefere, etwa indem er behauptet, die Nazis hätten sich für ihre Taten geschämt. Hamas-Kämpfer, die am 7. Oktober in Israel Juden massakrierten, hätten hingegen danach stolz ihre Eltern in Gaza angerufen. Murray, resümiert Dominic Johnson, habe geschafft, was Nazi-Propagandisten seit Jahrzehnten vergeblich versuchen, Holocaust-Verharmlosung in Deutschland salonfähig zu machen, im Namen der Solidarität mit Israel. Im Tagesspiegel geht der Kunstwissenschaftler Wolfgang Ulrich den Auswirkungen der akuten Verunsicherung auf den Kulturbetrieb nach. Es ist tragisch, was im Kulturbetrieb gerade passiert, schreibt er, und es dürfte noch schlimmer werden. Seit dem 7. Oktober wird vieles abgesagt, mal mit dem Argument, man könne die Protagonisten nicht genügend vor Aggressionen schützen, mal mit dem Argument, sie selbst repräsentierten eine gefährlich aggressive Haltung. Täglich entstehen neue Feindschaften. Dabei sei im Nahostkonflikt nicht einmal klar, wer in der Position des Schwächeren ist. Sind die von Terroristen ermordeten Juden die Opfer? Ist es der von mehreren Seiten bedrohte Staat Israel? Oder sind es nicht doch die von Israel eingesperrten und unterdrückten Palästinenser? Mit ihrem Anliegen, jeweils die Opfer zu unterstützen, hätten sich die Institutionen des Kulturbetriebs in eine geradezu ausweglose Situation gebracht, was umso folgenreicher sei, als es mit einem gravierenden Rechtsrutsch koinzidiere. Neben diesen schon fast verzweifelten Analysen formulieren Anflüge von Zuversicht ausgerechnet Stimmen aus Israel. Vielleicht können das derzeit nur Stimmen aus Israel. Wahrscheinlich haben sich Süddeutsche und FAZ deswegen entschieden, die Reden von Omri Böhm und David Grossmann zu drucken. Böhm beruft sich auf Grossmann, sobald er über die Gegenwart spricht. Unter dem Eindruck des 7. Oktober stellte David Grossmann die Frage, wer werden wir sein, wenn wir aus der Asche erstehen? Wir, so Omri Böhm, werden nicht die sein, die eine Antwort darauf geben, sondern die, die von der Antwort geeint werden. Von einer, die heutzutage nur wenige zu geben bereit sind. Dass nämlich die einzige Möglichkeit, die Leben der Menschen auf der einen Seite als unendlich wichtig zu begreifen, darin besteht, die Leben der Menschen auf der anderen Seite als gleichermaßen unendlich wichtig anzusehen. Und dass deshalb jede mögliche Lösung für die Finsternis politisch sein muss, nicht militärisch. Ausgehend vom einzigen Prinzip, das man kontextlos verfechten sollte. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Hans von Trotha aus den Feuilletons vom 17. November. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Diesmal ging es uns um die ungewisse Zukunft der Documenta, um einen prominenten Musiker im Kampf gegen Rechtsextreme und um eine Künstlerin, die sich als Indigene ausgegeben hat. All dies jederzeit zu hören.